Guten Abend miteinander. Mein Name ist Monika Hilbrand und ich bin Programmverantwortliche von der Kibeo Kirchenfenster. Die nachfolgende Sendung über die Geschichte von Israel ist im letzten Jahr geplant worden und hat keinen direkten Bezug zu den momentanen Geschehnissen im Nahen Osten. Ich weise darauf hin, dass im Sinn von Ausgewogenheit Ende Februar ein Kirchenfenster zum Weltgebetstag Palästina ausgestrahlt worden ist. Jetzt aber viel Vergnügen mit dem Kirchenfenster von Orit Tempelmann.
Guten Abend, liebe Hörerinnen. Guten Abend, liebe Hörer. Wenn wir dort das heutige Kirchenfenster schauen, sollten wir eigentlich eine Geburtstagsparty sehen. Mit lauter glücklichen Menschen. Heute, vor 76 Jahren, ist Israel gegründet worden. Es ist also sein 76. Geburtstag. Aber es haben nicht alle Lust zum Feiern. Am Mikrofon begrüsse ich Orit Tempelmann. Im ersten Teil der Bibel heisst es, das Volk Israel hat sich während einer 40-jährigen Wanderung durch die Wüste und der anschliessenden Eroberung vom gelobten Land Kanaan bildet. Historische und archäologische Quellen zeichnen jetzt aber ein anderes Bild. Israel war dann schon eine Mischung von verschiedenen Kulturen und Völkern gewesen. Gravierende geschichtliche Ereignisse haben in der Regel nicht nur einen einzigen Auslöser. Sie sind das Ergebnis von vielen Entwicklungen, die sich an einem bestimmten Punkt überschnitten haben. Aber dann wie heute suchen die Menschen nach einfacheren Zusammenhängen und formulieren den Anfang von etwas total Neuem häufig in Form von Mythen. Im Zusammenhang mit dem Auszug aus Ägypten und der 40-jährigen Wanderung der Israeliten ist es wichtig zu definieren, was man unter dem Begriff Mythos überhaupt versteht. In der akademischen Welt wird der Mythos häufig als eine traditionelle Geschichte verstanden, die symbolische Elemente enthält, die kulturelle oder religiöse Werte und Überzeugungen vermitteln. In diesem Sinn kann der Exodus aus Ägypten und die 40-jährige Wanderung durch die Wüste als ein zentraler Mythos der jüdischen, christlichen und muslimischen Traditionen angeschaut werden. Aus historischer und archäologischer Sicht gibt es allerdings nur begrenzte Beweise, die die Ereignisse, wie sie in der Bibel beschrieben werden, direkt stützen. Viele Forscher meinen, dass sie möglicherweise auf historischen Kernereignissen basieren, aber im Laufe der Zeit durch mündliche Überlieferungen sie erweitert und symbolisch überformt worden. Aber ich möchte etwas betonen. Die Geschichten vom Exodus und der Wüstenwanderung haben eine tiefe kulturelle und spirituelle Bedeutung für viele Menschen. Sie dienen dazu, wichtige Werte und Lehren zu vermitteln, unabhängig davon, wie historisch genau sie sind.
Oh,
Oder so ähnlich hat es im Tempel vom Salomon geklungen, wenn die Priester die Psalmen gesungen haben. Das, was wir jetzt gehört haben, ist ein Rekonstruktionsversuch, der im September 2010 bei einer Konferenz von der Universität Oxford ist vorgestellt wurde. Das Beispiel, das wir gehört haben, war der Psalm 95, gesungen auf Althebräisch. In der Bibel kann man lesen, dass das Volk Israel sich in Ägypten entwickelt hat und sich aus der Knechtschaft vom Pharao geflüchtet. Während der Wüstenwanderung haben sich die Israeliten gäng wieder beschwert und darum haben sie zur Strafe während 40 Jahren durch die Wüste müssen wandern, bis Gott ihnen endlich erlaubt hat, ins gelobte Land einzuziehen. Dort haben sie zuerst Jericho erobert, wo stark befestigt war, und nachher die anderen Teile vom Land. Man weiss seit langem, dass es keine zuverlässigen Grundlagen gibt für das Gründungsmythos, auch nicht für die Knechtschaft in Ägypten, für die Flucht oder für die Einnahme vom gelobten Land. Man muss auch wissen, dass die alttestamentlichen Texte erst Jahrhunderte nach dem Entstehen vom Volk Israel verfasst wurden. Forscher datieren sie im 13. Jahrhundert vor Christus. Die Bibel liefert also keine Berichte von Augenzeugen, sondern Deutungen von der Frühgeschichte. Die Suche nach Querbezügen in den Überlieferungen der Nachbarvölker war ergebnislos. Zwar sind sehr viele ägyptische Quellen aus dieser Zeit erhalten geblieben, aber sie erwähnen weder das Volk Israel noch einen Josef oder einen Moses. Nach der biblischen Überlieferung hatte der Josef den Rang von einem hohen ägyptischen Beamten gehabt und der Moses sei am Königshof aufgewachsen. Auch die Archäologie hilft nicht weiter und liefert keine Belege. Man sollte doch Spuren von einer kriegerischen Eroberung von Jericho finden. Aber Jericho war zwar seit uralter Zeit schon besiedelt, aber gerade um die 1200 vor Christus war die Stadt unbewohnt. Und für das gibt es archäologische Beweise. Dass die Schilderungen nur ein Mythos sind, verdeutlicht auch eine einfache Überlegung. Ein derig grosses Volk, nach Numeri Kapitel 2, Vers 32, sind es immerhin 603'550 Israeliten gewesen, nach Numeri 3, 39, weitere 22'000 Leviten. Ein derig grosses Volk hat keine 40 Jahre irgendwo in der Wüste zwischen den heutigen Staaten Ägypten und Israel überlebt. Historiker, Archäologen und Naturwissenschaftler zeichnen ein komplexeres Bild von den Ereignissen. Auch wenn das noch ein Puzzle ist, wo noch mehrere Teile fehlen, dürfte das neue Bild der historischen Wirklichkeit viel näher kommen als der biblische Geschichtsmythos. Was entspricht also vermutlich der Wirklichkeit? Im 2. Jahrtausend vor Christus hat Ägypten sein Territorium auf Palästina und Syrien ausgedehnt. Das Gebiet ist seit Gang ein Transitland zwischen Ägypten, Mesopotamien und Kleinasien gewesen. Wer es kontrolliert hat, hat vom Handel profitiert. Und dank der ägyptischen Aufsicht waren auch die Wege weitgehend sicher gewesen, sodass der Warenaustausch in der Regel gut funktioniert hat. Stadtstaaten in Palästina haben jeweils ein Gebiet mit einem Radius von 5 bis 10 Kilometern beherrscht. Ägypten hat zwar Beamte installiert, um seine Interessen zu wahren, aber hat den Fürsten von diesen Mini-Staaten eine ziemlich grosse Eigenständigkeit gelassen. So hat das Pharaonenreich für Stabilität in der Region gesorgt. Die Verhältnisse haben sich geändert, als die Hethiter in Nordsyrien sind eingedrungen, um dort den Aussenhandel zu kontrollieren. Wegen der kriegerischen Auseinandersetzungen sind die Gütertransporte aber zurückgegangen, weil die Händler es nicht wollten riskieren, zwischen den Fronten zu geraten und ihre Waren zu verlieren. Und weil die Stadtstaaten viel vom internationalen Handel profitiert haben, ist ihre Wirtschaftskraft stark zurückgegangen. Neben Bauern, Handwerkern oder politischen Eliten in den Siedlungen haben in der Levante oder im Morgenland, wie man dem Gebiet auch sagt, haben auch viele Menschen gelebt, die dort nicht sesshaft waren. Es sind Händler und Handwerker, Nomadenhirten mit Schaf und Geissen, Söldner und so weiter gewesen. Ihre Zahl ist angestiegen, wo die Städte gäng wie weniger Möglichkeiten geboten haben, dort den Lebensunterhalt zu verdienen. Weil aber auch die Einnahmequellen außerhalb sie begrenzt waren, haben sich gäng wie mehr von diesen nicht sesshaften Leuten auf Räuberei verlassen. Ägyptische, hethitische und mesopotamische Texte vom 2. Jahrtausend vor Christus sagen diesen Banden Habiru. Der Begriff Hebräer, der übrigens in der Bibel nur sehr selten gebraucht wird, leitet sich von dieser Bezeichnung ab. Der Begriff meint aber ursprünglich eine soziale Gruppe, keine ethnische. Wir sind mit dem Louis Armstrong einen Moment zurück im mythologischen Ägyptenaufenthalt der Israeliten gegangen. Und jetzt kommen wir wieder in die historische Realität. Den Ägyptern ist es gängig weniger gelungen, die Handelswege in ihrem Einflussgebiet zu sichern. Dadurch sind auch die Einnahmen von den urbanen Zentren gesunken, was den Habiru weiteren Zulauf hat gebracht. Irgendwann waren die Gruppen so stark, dass sie sogar Städte bedrohen konnten. Und das hat die Abwärtsspirale noch beschleunigt. Dazu ist noch eine dramatische Trockenheit im gesamten östlichen Mittelmeerraum gekommen. Bohrkerne aus dem Toten Meer zeigen, dass es in keiner Epoche der letzten 10'000 Jahre eine so eine starke Senkung vom Wasserstand gegeben wie im 13. Jahrhundert vor Christus. Mehrere antike Texte aus der Umgebung bestätigen die Ergebnisse. Die Ernten haben nicht mehr gereicht und viele Anwohner vom Mittelmeer aus den heutigen Ländern Griechenland und Türkei haben sich auf Piraterie verlegt, was der allgemeine Trend ebenfalls beschleunigt hat. In den ägyptischen Geschichtsdokumenten tauchen die Piraten als Seevölker auf. Aber für die Bewohner von Palästina hat es eine Alternative gegeben. Die Auswanderung ins Bergland, das noch nicht besiedelt war. Ägypten hat Handwerker und Fachkräfte gebraucht, vor allem für das Bauen der riesigen Paläste in der Ramsesstadt im Nildelta, wo der Pharao Ramses II., der vor 1279 bis 1213 vor Christus gelebt hat, zu seiner neuen Hauptstadt gewählt hat. Tatsache, dass sie in der Bibel im Kontext vom Exodus erwähnt wird, bildet einen wichtigen Ankerpunkt für die Datierung der alttestamentlichen Schilderung. Das Land am Nil ist vor der Trockenheit verschont geblieben, weil ihre Landwirtschaft nicht vom Regen im Mittelmeerraum ist abhängig war, sondern von dem im Zentralafrika. Die jährlichen Überschwemmungen vom Nil haben die Felder links und rechts vom Fluss bewässert. Ägyptische Quellen aus dieser Zeit zeigen einen starken Zuwachs an Personennamen mit semitischer Herkunft. Dabei hat es sich eindeutig um Einwanderer aus Syrien und Palästina gehandelt. Archäologisch hat man für diese Zeit Hinweise über Bestattungen gefunden, wie sie in der Levante, also im Morgenland, sie üblich waren. Und auch das Erste oder Alte Testament erwähnt, dass sich Hebräer, also Menschen aus Palästina, am Bau der neuen Hauptstadt von Ramses beteiligt haben. Das kann man nachlesen im 2. Buch Mose, Kapitel 2, Vers 11. Weitere Migrationsziele waren die Steppe im Süden des Landes, also im Negev, und das palästinische Bergland. Das ist während der Spätbronzezeit, 1550 bis 1150 vor Christus, fast vollständig unbesiedelt gewesen. Ausgrabungen und Oberflächenuntersuchungen bestätigen zum Beispiel, dass im zentralen Gebiet nur die Städte Schem und Jerusalem mit vielleicht je 600 Einwohnern existiert haben, plus 5 Weiler mit je einer Handvoll Bauernhöfen. Der Grund ist offensichtlich. Das Bergland ist abseits von den Fernverbindungen gelegen und war aus diesem Grund unattraktiv, solange es der Handel noch eine Rolle gespielt hat. Aber jetzt haben Siedler dort gutes Land für Kleinvieh gefunden, weil es in der Höhe mehr geregnet hat als in der Ebene und also genug Nahrung für Schafe und Geisen hatte. Wenn man in einem zweiten Schritt noch Büsche gerodet hat, hat man auch noch Ackerland gewonnen. Vermutlich haben die Klimaflüchtlinge zuerst in Zelten gewohnt, haben später feste Häuser gebaut, haben Zisternen angelegt und Speichergruben für das Getreide. Im Jahr 2001 hat der Ägyptologe und Alttestamentler Manfred Görg in dem Depot vom Ägyptischen Museum zu Berlin eine Inschrift untersucht und einen Namen, der stark beschädigt war. Und er hat das als Israel rekonstruieren. Wegen der Schreibweise und aus historischen Gründen könnte die Inschrift aus der Zeit um 1300 vor Christus stammen. Rund 100 Jahre jünger ist eine Stele vom Pharao Merenptah, heute im Ägyptischen Museum in Kairo. Sie vermerkt nach langen Ausführungen über den Krieg, den der Pharao gegen Libyen geführt hat, ohne Feldzug nach Palästina. Dort heisst es, Israel liege brach und habe kein Saatkorn. Das ist sicher so zu verstehen, dass es unter Hungersnöte gelitten hat. Die meisten Forscher sind sich einig, dass mit diesem Gebiet die neuen Siedlungen im Bergland gemeint waren. Nach heutigem Wissensstand sind dort zwischen 1300 und 1000 vor Christus rund 300 kleine Siedlungen mit jeweils maximal 100 Einwohnern entstanden. Durch das ergibt sich ein Gesamtbild von der Entwicklung des frühen Israel, wo in Ansätzen schon 1939 der deutsche Alttestamentler und Historiker Albrecht Alt entworfen hat und wo ab den späten 1980er Jahren vor allem vom israelischen Archäolog Israel Finkelstein mit archäologischen Fakten hat können untermauert werden. Das gilt heute als Basis für die weitere Forschung. Das frühe Volk Israel ist also nicht aus Ägypten eingewandert, sondern hat seine Wurzeln in den kananäischen Stadtstaaten gehabt. Das Gleiche gilt für die Bewohner der späteren Nachbarstaaten Juda, Edom, Moab und Ammon und auch für die Aramäer. Alle diese Stammesgesellschaften haben sich zum grössten Teil aus der Kultur der Spätbronzezeit entwickelt.
Shalom loyboy na boy, im Hashem lo yishmari yi, shav shokat shoy bet. Im Hashem lo yine bayis. Shalom loyboy na boy, im Hashem lo yishmari yi, shav shokat shoy bet. Im Hashem lo yine bayis. Shalom loyboy na boy, im Hashem lo yishmari yi, shav shokat shoy bet. Inei inei lo yadum, lo yadum. Shalom lo boy na boy, im Hashem lo yishmari yid, shav shokat shoy mer, im Hashem lo yivne bayis. Shalom lo boy na boy, im Hashem lo yishmari yid, shav shokat shoy mer, im Hashem lo yivne bayis. Shalom lo boy na boy, im Hashem lo yishmari yid, shav shokat shoy mer, im Hashem lo yivne bayis. Shalom lo boy na boy, im Hashem lo yishmari yid, shav shokat shoy mer. Ine ine lo yadum, lo yadum ve lo yisham, lo yadum ve lo yisham, shoy mer Yisrael. Ine ine lo yadum, lo yadum ve lo yisham, lo yadum ve lo yisham, shoy mer Yisrael. Lo yadum ve lo yisham,
Eid Yisrael.
Shalom lo boy no boy, Yom Hashem lo yishmori yin, Shom shokat shoy me, hey! Hine, hine, lo yonum ve lo yishom, lo yonum ve lo yishom, shoy me Yisrael. Hine, hine, lo yonum ve lo yishom, lo yonum ve lo yishom, shoy me Yisrael.
Auch die Seevölker waren auf der Suche nach neuem Land. Zuerst haben sie die Orte von der östlichen Mittelmeerküste überfallen. Nachher sind sie Richtung Nildelta vordrungen und haben sich im Jahr 1187 vor Christus eine Schlacht mit den Truppen von Ramses III. Geliefert. Der Ramses hat gewonnen. Eine Gruppe hat jetzt einen Streifen an der Küste besetzt, der irgendwo zwischen den heutigen Städten Tel Aviv und Haifa zu suchen ist. Weiter nördlich, an der Küste vom heutigen Libanon und von Syrien, haben sich andere in der Stadt niedergelassen. Sie sind als Phönizier bezeichnet worden und sind schnell zur erfolgreichsten Seehandelskultur vom ersten Jahrtausend vor Christus geworden. An der südlichen levantinischen Küste hat der Ramses III. Die Gruppe der Philister angesiedelt. Die hat als Söldner zukünftig ägyptisches Gebiet sichern. Der Pakt hat aber nicht lange gedauert. Um 1150 vor Christus haben die Philister ihre Herren vertrieben, haben benachbarte Landstriche erobert und das philistäische Pentapolis gegründet. Das heisst, der Städtebund von Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gat und Ekron. Weil die wichtigste Nord-Süd-Verbindung durch das Gebiet verlaufen ist, ist der internationale Handel in Richtung von Ägypten schnell zusammengebrochen. Und es hat rund 200 Jahre gedauert, bis ein Pharao wieder auf dem Gebiet von Palästina ist aktiv geworden. Im Bergland haben sich Nadisnat-Strukturen gefestigt. Ein regionaler Handel ist entstanden. In Krisenzeiten haben sich Ortschaften verbündet, haben sich zu Clans zusammengeschlossen, mehrere Clans wiederum zu Stämmen. Weil gemeinsam hat man die Habiru bekämpfen, die Ansprüche der verbliebenen kananäischen Städte abwehren und auch eine neue Gefahr überwinden, nämlich nomadische Beduinen, die mit ihren Kamel schon lange am Rand vom Kulturland gelebt haben. Vermutlich ab dem 11. Jahrhundert vor Christus haben sie Sattu gehabt, konnten freihändig reiten und so vom Rücken der Kamel runter kämpfen. Es gibt Bilder davon aus dem 9. Jahrhundert vor Christus. Im 1. Testament kann man im Buch der Richter lesen, dass der Gideon erfolgreich den Beduinenstamm der Midianiter bekämpft hat. Die sind hier als Erzfinde von Israel dargestellt worden. Die Gruppierungen, die sich im Laufe der Zeit formiert haben, haben die Grundlage für die 12 Stämme von Israel gebildet. Die Zahl hat eine religiös-kultische Bedeutung gehabt. In der Bibel werden sie alle auf die Söhne von Jakob zurückgeführt, wo seinerseits der Ehrenname Israel bekommen hat, wie es im 1. Mose 32, Vers 29 heisst. mit einer Familiengeschichte probiert, das Alte Testament wie bei einem Mythos die Ursprünge von Israel verständlich zu machen. Tatsächlich ist das neue Volk, wie ich es schon gesagt habe, aus den Siedlern im Bergland und den Bewohnern der restlichen Städte in der Ebene entstanden. Es hat aber durchaus auch Einwanderer gegeben, die integriert wurden, genauer gesagt Heimkehrer. Weil ein Teil der Semiten, die in Notzeiten nach Ägypten ausgewandert waren, sind zurückgekehrt, nachdem sich die Verhältnisse in Syrien und Palästina bessert hatten. Das ist gegen Willen der Ägypter passiert, die billige Arbeitskräfte verloren haben. Man hat es allerdings nur halbherzig verfolgt. Und wenn sie zuerst einmal die Sinai-Halbinsel erreicht hatten, haben sie sich hier können verstecken. Eine derige Gruppe, die aus Ägypten hat flüchten konnte, könnte der historische Kern des Gründungsmythos von Israel geliefert haben. An den Bittersee, einem Becken zwischen dem nördlichen und südlichen Teil des heutigen Suezkanal, wo in der Bibel als Schilfmeer bezeichnet wird, sind die ägyptischen Truppen sehr nachgekommen. Aber ein Ostwind hat das Wasser von den flachen Seen zurückgetrieben, sodass die Flüchtenden sie können durchqueren konnten. Nachlesen im 2. Mose 14, Vers 21. Ihre Verfolger mit den Streitwagen sind im Schlamm von den Seen geblieben stecken. So ist einer der ältesten Texte vom Alten Testament entstanden, das Miriam-Lied. Singt Gott, denn hoch erhaben ist er, Ross und Reiter warf er ins Meer. 2. Mose 15, Vers 21. In der späteren Überlieferung ist aus einem flachen Gewässer ein Streifen von trockenem Boden im See geworden und senkrechte Wasserwände links und rechts. Hollywood schliesslich hat das Eingreifen von Gott im Monumentalfilm «Die Zehn Gebote» dramatisiert. Man sieht eine Schlucht zwischen Wasserwänden, die x Meter hoch sind und wo nachher das Heer vom Pharao ertränken. Wir hören die Musik aus diesem Film. Das war eine Suite von Elmer Bernstein aus dem Film «Die Zehn Gebote». Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr hört ein Kirchenfenster auf Radio Berner Oberland. Der Titel ist «Gründung vom Staat Israel, heute vor 76 Jahren». Die Nomadengruppe, die aus Ägypten flüchten konnte, ist vermutlich in Palästina sesshaft worden und hat ihren Gott mitgebracht. Das biblische Israel ist also eine Melange von Menschen mit unterschiedlicher Herkunft und Traditionen. Im Verlauf von gut 200 Jahren hat sich die politische Landschaft von der südlichen Levante total verändert. Und aus einem losen Verbund von Clans ist unter dem König David um 1000 vor Christus ein Machtfaktor in der Region entstanden, mit dem man rechnen musste. Unter den Königen Saul, David und Salomon hat das Königreich Israel seinen Höhepunkt erreicht. Nach dem Tod von Salomon hat es sich ins Nordreich Israel und das Südreich Juda gespaltet. Das Nordreich ist im Jahr 722 vor Christus an die Assyrer gefallen. Das Südreich ist 586 vor Christus von den Babylonern erobert worden, was zum babylonischen Exil der Juden geführt hat. Nach dem Ende des Exils unter der persischen Herrschaft 538 vor Christus sind viele Juden nach Judäa zurückgekehrt. In den folgenden Jahrhunderten ist das Gebiet unter diverser Herrschaft gestanden, von den Persern zu den Griechen und schliesslich zu den Römern. Die Römer haben im Jahr 70 nach Christus den zweiten Tempel von Jerusalem zerstört, was zu einer weiteren jüdischen Diaspora geführt hat. In den folgenden Jahrhunderten haben die Juden verstreut in Europa, im Nahen Osten und in Nordafrika gelebt, gäng wieder konfrontiert mit Verfolgung und Ausgrenzung. Vom 7. Jahrhundert an ist das Land unter islamischer Herrschaft gestanden, unterbrochen nur von den Kreuzfahrerstaaten zwischen dem 11. und dem 13. Jahrhundert. Trotz zeitweiliger Unterdrückung haben Juden und Muslime meistens friedlich nebeneinander gelebt. Machen wir einen Gump von 300 Jahren. Vom 16. bis Anfang 20. Jahrhundert hat das Osmanische Reich über Palästina geherrscht. In dieser Zeit haben Juden, Christen und Muslime unter einer relativ toleranten Verwaltung gelebt. Die jüdische Bevölkerung war allerdings relativ klein und hat sich meist auf wenige Städte konzentriert. Die Idee von einem jüdischen Staat ist vor allem durch die Schriften von Theodor Herzl im späten 19. Jahrhundert populär geworden. Die zionistische Bewegung, wie sie geheissen hat, hat eine Lösung für die Judenfrage gesucht, nämlich durch die Schaffung von einer sicheren Heimat für die Juden. Das Vereinigte Königreich, also Großbritannien, hat mit der Balfour-Deklaration die Richtung von einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina unterstützt und so sind am Ende des 19. Jahrhunderts gäng wie mehr Juden nach Palästina eingewandert und haben Land gekauft. Das hat zu Spannungen mit der arabischen Bevölkerung geführt. Nach dem Ersten Weltkrieg ist Palästina zu einem britischen Mandatsgebiet geworden. Die steigende jüdische Einwanderung und der Widerstand der arabischen Bevölkerung haben zu mehr Spannungen und Konflikten geführt. Das hat im Jahr 1947 zur UNO-Resolution 181 geführt, wo eine Teilung von Palästina in einen jüdischen und einen arabischen Staat hat vorgesehen. Während die jüdische Gemeinschaft diesen Plan akzeptiert hat, haben die arabischen Staaten und die palästinensischen Araber abgelehnt. Am 14. Mai 1948, heute vor 76 Jahren, kurz vor dem Auslaufen vom britischen Mandat, hat der David Ben-Gurion die Unabhängigkeit vom Staat Israel proklamiert. Musik.
Sophia. Od lo avda tigvatenu, a tigva bachnot alpaim, lihiyot tam chovshi be'achtenu, eretz Zion Yerushalayim, lihiyot tam chovshi be'achtenu, eretz Zion Yerushalayim.
Hatikva, Hoffnung, so heisst die israelische Nationalhymne. Und der Text lautet so: Solange noch tief im Herzen eine jüdische Seele sich danach sehnt und nach Osten hin vorwärts ein Auge nach Zion noch blickt, solange ist unsere Hoffnung nicht verloren, eine Hoffnung seit 2000 Jahren, freie Menschen zu sein in unserem Land, im Lande Zion, in Jerusalem. Sofort nach der Unabhängigkeitserklärung haben die arabischen Staaten angegriffen. Der erste arabisch-israelische Krieg ist ausgebrochen. Der Krieg hat bis 1949 gedauert, bis zum Waffenstillstandsabkommen, das die Existenz von Israel als Staat gesichert hat. Aber auch zur Flucht von einem grossen Teil der arabischen Bevölkerung hat geführt. Das Gebiet, das Israel jetzt kontrolliert hat, war grösser als das, was der Teilungsplan der UNO vorgesehen hatte. Und die Frage der Staatsangehörigkeit und der Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge ist bis heute ungelöst geblieben. Ihre arabischen Brüder wollten sie auf alle Fälle nicht aufnehmen und integrieren. Nach seiner Gründung ist Israel mit weiteren Konflikten und Herausforderungen konfrontiert worden. Israel war von Anfang an eine Demokratie mit einem starken Fokus auf wirtschaftliche Entwicklung und Integration der Einwanderer. Trotz seiner kleinen Grösse hat sich der neue Staat zu einem bedeutenden Faktor in der regionalen und globalen Politik entwickelt. Israel ist aber in den folgenden Jahrzehnten in mehrere Kriege verwickelt worden. So der Suezkrieg 1956, der Sechstagekrieg 1967, wo Israel Ostjerusalem, das Westjordanland, der Gazastreifen, die Golanhöhen und die Sinai-Halbinsel erobert hat. Und schliesslich der Yom Kippur-Krieg von 1973. Trotz all diesen Konflikten hat es auch versucht gegeben, den Frieden in der Region zu fördern, wie das Abkommen von Camp David 1978 mit Ägypten, das Abkommen von Oslo 1993 mit der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO und das Friedensabkommen mit Jordanien 1994. Die komplexe Geschichte von Israel aus ihrer Gründung wirkt bis heute nach und beeinflusst sowohl die Innenpolitik von Israel wie seine Beziehungen zu den Nachbarstaaten und der palästinensischen Bevölkerung. Fragen von der nationalen Identität, Sicherheit, Migration und das Recht der Palästinenser sind zentrale Themen, die in der israelischen Gesellschaft und in internationalen Foren diskutiert werden. Auch das zeigt, wie tief die Wurzeln des modernen Staat Israel in der Geschichte verankert sind und wie auch die Ereignisse der Vergangenheit weiterhin die Gegenwart beeinflussen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir schließen jetzt das heutige Kirchenfenster und bleiben hoffnungsvoll. Das heutige Thema war die Geschichte der Juden in der Levante, die schliesslich zur Gründung des Staates Israel heute vor 76 Jahren geführt hat. Ich, Orit Tempelmann, sage euch merci fürs Zuhören und wünsche euch weiterhin einen schönen Abend, eine gute Nacht, eine besinnliche Woche und eine schöne Pfingsten.
An dieser Stelle ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Sendung über Israel bereits letztes Jahr geplant wurde und keinen direkten Bezug zu den momentanen Geschehnissen im Nahen Osten hat. Im Sinn von Ausgewogenheit hat es im Februar ein Kirchenfenster gegeben zum Weltgebetstag Palästina. Die nächsten Kibeo-Kirchensendungen gehören dir am nächsten Sonntag. Dann sind wir vom 9. bis 12. auf Sendung mit einem spannenden Festprogramm zu Pfingsten. Am 9. gibt es ein Rahmenprogramm von Tobias Kilchör, wo es um gesamtgesellschaftliches Engagement der Kirchgemeinde Gsteig Interlaken geht. Der Live-Gottesdienst am 10. kommt aus der Schlosskirche Interlaken mit einer Predigt vom Pfarrteam Interlaken Matte und Orgelmusik von Bach, gespielt vom Professor Dr. Helmut Freitag. Nach dem Gottesdienst bin ich im Gespräch mit Oliver Merz, promovierter Theologe und Experte für Inklusion. Heute, in einer Woche, gibt es ab der 8. das Kirchenstübli mit Tobias Kilchör und am 9. das Kirchenfenster von Elisa Sprecher mit dem Titel «Zwischen zwei Welten». Drei Frauen berichten über ihr Leben zwischen der Schweiz und Sri Lanka. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Monika Hilbrand.